Partnerin, die sich mit Buddhismus beschäftigt, oder besser gesagt mit den verschiedenen Buddhismen, habe ich sehr gern die Einladung angenommen, hier über die Möglichkeiten eines sogenannten säkularen Buddhismus zu sprechen und mich dabei auch der Frage zu widmen, inwieweit wir es bei der gegenwärtigen Entwicklung dessen, was als Buddhismus bezeichnet wird, mit einer Transformation einer Religion und Popkultur zu tun haben. So lautet meine Aufgabe. Sprechen wir nun in einem Atemzug von säkularem Buddhismus, von Religion und von Populärkultur, so haben wir eine große Herausforderung zu meistern. Nämlich, wir müssen uns erstmal darüber klar werden, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Wenn mit säkular weltlich gemeint ist, dann stellt sich die Frage, was mit einem weltlichen Buddhismus gemeint sein könnte. Es ist davon auszugehen, dass die Vorstellung eines säkularen Buddhismus mit der Art und Weise zusammenhängt, wie der Buddhismus in weiten Teilen der gegenwärtigen globalen Welt rezipiert wird. Nicht nur im sogenannten Westen, sondern auch in anderen Teilen der hochindustrialisierten Welt. Im gegenwärtigen globalen Diskurs wird das, was als Buddhismus verstanden wird, vor allen Dingen assoziiert mit einer asketischen oder mit einer meditativen Praxis, die mögliche psychologische Nutzen entfalten soll. Dem als Buddhismus Verstandenes wird mehr und mehr Aufmerksamkeit geschenkt als eine uralte Weisheitslehre, die das Potenzial haben soll, die Leiden der modernen Welt wie Materialismus, Neoliberalismus, Stress und wachsende Gefühle der Sinnlosigkeit heilen zu können. Religiöse Aspekte des Buddhismus, wie etwa die Verehrung der Götter, das Streben nach diesseitigen und jenseitigen Nutzen mithilfe der Buddhas und Bodhisattvas, die Verehrung der und die Sorge für die Ahnen, wie auch Feste und Feiern, spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle. Buddhistische Vorstellungen und Praktiken werden im gegenwärtig vorherrschenden Verständnis mit den Begriffen und Paradigmen der Psychologie verstanden. Wichtige Ideen sind hier die Vorstellung eines Selbst, das mithilfe buddhistischer Vorstellungen und Praktiken zu finden, zu bearbeiten oder zu heilen ist und das es zu verbessern gilt, wie zum Beispiel durch Meditation oder durch die sogenannten Achtsamkeitspraktiken, die sich rasant anwachsender Popularität erfreuen. Wobei wir beim Begriff Popularität angekommen sind. Popularität bedeutet beliebt und attraktiv bei einer großen Zahl von Menschen. Wird etwas als populär bezeichnet, so wird damit häufig nicht nur ausgedrückt, dass es beliebt ist bei vielen Menschen, sondern auch, dass es irgendwie weniger gut oder womöglich sogar oberflächlich ist. Negative Bewertung dieses Populären wird beispielsweise deutlich in der Gegenüberstellung von Popkultur und Hochkultur. Statt mit Abwertung nun wendet sich die gegenwärtige Kulturwissenschaft mit großer Begeisterung den Fragen nach den Gründen für Popularität zu und eine erste grundlegende Feststellung dabei ist, dass wir hier heute nicht sitzen würden, wenn der Buddhismus nicht unheimlich populär gewesen wäre in der Vergangenheit, ein bisschen in die Gegenwart, weil sonst hätten buddhistische Akteure und Institutionen gar nicht die Mittel erwerben können, um ihre Lehren auf Palmblätter und auf Papier zu schreiben, um Tempel zu bauen, buddhistische Statuen herstellen zu lassen, sodass wir bis heute uns mit dem Buddhismus beschäftigen können. Stephen Batchelor nun wird sich in seinem Vortrag mit den Möglichkeiten eines säkularen Buddhismus beschäftigen. Warum das so spannend ist und warum das so bemerkenswert ist, möchte ich mit meinen Ausführungen zeigen, indem ich Ihnen den Buddhismus als eine Religion vorstelle. Und dabei werde ich auch auf die Gründe für seine Popularität eingehen. Zunächst werde ich versuchen zu zeigen, warum buddhistische Vorstellungen, Praktiken und Materialitäten in seinen asiatischen Herkunftsländern so viele Akteure begeistert hat und immer noch anzieht und an sich bindet. Wie Sie nun wahrscheinlich bereits festgestellt haben, zögere ich von dem Buddhismus zu sprechen. Die Fülle an Variationen von Vorstellungen, Praktiken und Materialitäten in den asiatischen Herkunftsländern, wie auch die fundamentale Transformation und Fülle von Vorstellungen und Praktiken, die gegenwärtig zu beobachten sind und häufig unter dem Begriff moderner Buddhismus zusammengefasst werden, sprechen dafür, dass es adäquater ist, von Buddhismen zu sprechen oder aber von buddhistisch inspirierten Vorstellungen, Praktiken und Materialitäten, was ich im Folgenden tun werde. Was sind nun diese Vorstellungen, Praktiken und Materialitäten? Mit Vorstellungen meine ich die Narrationen, Kommentare und Zuschreibungen, wie sie in der buddhistischen Lehre überliefert sind. Dazu gehört auch die Lebensgeschichte, dazu gehören auch die Lebensgeschichten der verschiedenen Buddhas, inklusive Buddha Shakyamuni, also gewissermaßen unseres Buddhas, das, was er gelehrt haben soll, sowie die Fülle von Kommentaren, Regeln und Erweiterungen, wie sie von den verschiedenen Schulen, die sich als dem Buddhismus zugehörig verstanden wissen wollen, hervorgebracht worden sind. Häufig handelt es sich dabei um Vorstellungen, die von einer männlichen, theologisch gebildeten intellektuellen Schicht hervorgebracht wurden und die der Mehrheit der buddhistisch Praktizierenden in den asiatischen Herkunftsländern gar nicht bekannt gewesen sind. Nehmen Sie beispielsweise die Lehre von den 4 edlen Wahrheiten, von denen Sie wahrscheinlich alle schon gehört haben in einer medialisierten Welt. Die Lehre von den 4 edlen Wahrheiten ist beispielsweise den meisten Praktizierenden in Japan gar kein Begriff. Mit Praktiken meine ich die große Bandbreite an Ritualen für diesseitigen und jenseitigen Nutzen. Damit meine ich Rituale, mit denen man das Wetter, mit denen man versucht, auf das Wetter Einfluss zu nehmen, Frau manchmal auch, mit denen versucht wird, eine bessere Ernte zu erzielen und mit denen heutzutage so Ziele verknüpft sind, wie Erfolg bei einer Prüfung zu haben, mithilfe der als religiös wirksam gedachten Kräfte der Buddhas und Bodhisattvas. Oder auch Erfolg zu haben, wenn man beim Proposal oder all das, was oder bei zwischenmenschlichen Beziehungen, dass die harmonischer ablaufen. Mit dieser großen Variante an Praktiken versuchen buddhistische Akteure in den Genuss der Wohltaten der Buddhas und Bodhisattvas zu kommen. Wichtig dabei ist auch die Praxis der Versenkung oder sogenannten Meditation. Die Idee der Meditation, die Vorstellung, dass es möglich sein soll, mithilfe diverser Techniken der Versenkung die buddhistische Wahrheit zu erkennen, hat auf der Ebene des Diskurses, also der Abstraktion des Geschriebenen, der theoretischen Überlegung, eine immens wichtige Rolle gespielt. Das darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die tatsächliche Praxis nur von einer verschwindend kleinen Minderheit in den asiatischen Herkunftsländern ausgeübt wurde und bis heute ausgeübt wird. Mit Materialitäten schließlich meine ich Bilder, Statuen, religiöse Objekte und Architekturen aus dem Feld des Buddhismus, die in einer global medialisierten Welt weithin sichtbar sind. Hier ein Beispiel eines Buddhas aus Gandhara. Das Bild dieses lächelnden, in sich versunkenen Buddha Shakyamuni scheint zumindest in Teilen der globalen Welt allgegenwärtig geworden zu sein, sei es in der Populärkultur, im Gesundheitswesen oder im Marketing. Diese Praktiken, diese Narration, diese Materialitäten sind in unserer, durch das Internet, durch Bücher, allgemein in unserer medialisierten Welt, den einzelnen Menschen vermittelt eben durch die Medien leicht zugänglich geworden. Als Folge davon haben sich seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert moderne Zuschreibungen und Interpretationen an das, was als Buddhismus verstanden wird, entwickelt. Und die wichtigste Zuschreibung eben dieses modernen Buddhismus sind die eingangs schon erwähnten Hoffnungen, dass der Buddhismus psychologisch wirksame Heilmittel gegen die Leiden der Moderne bieten könnte. Daher möchte ich im zweiten Teil meines Vortrags kurz auf die Kennzeichen des sogenannten modernen Buddhismus eingehen, also dem Verständnis von Buddhismus, das sich in weiten Teilen der globalen Welt in den letzten 150 Jahren herausgebildet hat und dabei auch der Aufgabenstellung entsprechend versuchen zu klären, inwieweit es sich dabei bei diesem als modern bezeichneten Buddhismus um Religion handelt. Zunächst aber zur Popularität der Religion des Buddhismus in Asien. Da unser Buddha, also Buddha Shakyamuni, eine wichtige Rolle für den säkularen Buddhismus spielt, den Stephen Batchelor später präsentieren wird, habe ich Vorstellungen über Shakyamuni ebenfalls in den Mittelpunkt meiner Ausführungen gestellt. Schilderungen vom Leben Buddha Shakyamunis spielen eine immens wichtige Rolle in buddhistischen Kulturen und waren und sind überaus beliebt. Diese Schilderungen versinnbildlichen die buddhistische Lehre und stellen das Paradigma buddhistischer Praxis dar. Diese Texte, Bilder und Statuen, die uns wissen lassen, wie sich Buddhisten den Buddha und seine Lehren vorgestellt haben, wurden zum ersten Mal frühestens ein paar Jahrhunderte nach seinem Tod verfasst bzw. angefertigt und im Zuge seiner Ausbreitung kommen bis in die Gegenwart neue Texte und Bilder hinzu, sodass meine Beispiele aus vielen Teilen Asiens stammen. Die Legenden über Shakyamuni thematisieren, wie Sie wahrscheinlich alle sehr gut wissen, die spirituelle Krise des Buddhismus, die gefolgt ist vom Verzicht auf die Welt. Die Legenden schildern das asketische Leben, das zum Erkennen der Wahrheit führt, häufig als Erleuchtung bezeichnet, sowie zum Erlangen übernatürlicher Fähigkeiten. Die Lebensgeschichte des Shakyamuni wird in 12 Taten aufgeteilt, eine Aufteilung, die sich zum Beispiel im Bildprogramm vieler Tantras findet, also tibetische Rollbilder. Hier sehen wir ein Bild aus Tibet, Osttibet aus dem 18. Jahrhundert. Diese Erzählungen sind in eine Komposition aus wundersamen Begebenheiten eingebettet. Zahllose Götter begleiten den Buddha auf Schritt und Tritt, in Form von Erdbeben und kosmischen Lichtphänomenen kündigen entscheidende Ereignisse an. 12 Jahre vor seiner Empfängnis berichten die Geschichten, hat Siddhartha als weißer Elefant den Mutterschoß der indischen Göttin Maya betreten. Im ganzen Land sind zu sehen, die sehr kündigen Geburt eines großen Mannes an. Die Götter Chakra und Brahma sind Zeugen, als das Baby aus der rechten Seite seiner Mutter austritt. Der Neugeborene geht jeweils 7 Schritte in die 4 Himmelsrichtungen, zeigt mit seiner Hand zum Himmel, mit der anderen auf die Erde und spricht: In dieser Welt bin ich der Höchste. In dieser Welt bin ich der Beste. Dies ist meine letzte Geburt. Ich werde dem Geborenwerden ein Ende bereiten, dem Altern, der Krankheit, dem Tod. Konfrontiert mit dem Leiden der Welt entscheidet sich der als Prinz geborene Siddhartha, ein Leben als Asket zu beginnen. Und hier sehen wir eine Illustration aus einem japanischen Kinderbuch, leider nicht besonders gut. Das Wetter ist zu gut heute Abend. Er entscheidet sich also, sein luxuriöses Leben im Palast aufzugeben, rasiert sich, tauscht die feinen Gewänder eines Kronprinzen mit den Lumpen eines Wanderasketen und will als Bettelmönch den Ausweg aus Alter, Krankheit und Tod finden. Nach 6 Jahren begibt er sich zum Baum des Erwachens und hier nimmt er den letzten Kampf gegen den Tod auf, ganz wichtig für buddhistische Praxis in den asiatischen Ländern, dass er den Kampf gewinnt. Wie es heißt, kommt Mara, der Herr des Todes, zum Buddha, um mit ihm zu kämpfen. Mit einem gleißenden Lichtstrahl aber, heißt es, auf seiner Stirn erhält er Buddha Maras Totenreich. Mit einer Armee aus bewaffneten Monstern und Dämonen bezieht Mara vor dem Bodhiborn Stellung. Hier sehen wir eine Illustration aus dem 20. Jahrhundert aus Sri Lanka. Die Armee greift an, doch alle Attacken fallen von dem milde und ruhig dasitzenden Bodhisattva ab. Die auf ihn abgefeuerten Pfeile verwandeln sich in einen Regen aus Blumen. Der Bodhisattva berührt mit der rechten Hand den Boden und ruft die Göttin der Erde zur Zeugin an, und Sie haben wahrscheinlich alle schon diese Geste der Erdberührung des Buddha gesehen, die als Symbol seiner Unerschütterlichkeit und als Symbol des Erwachens gilt. Die Göttin der Erde erscheint und bezeugt die unzähligen selbstlosen Taten, die der Buddha in seinem früheren Leben begangen haben soll. Daraufhin sieht Mara, dass ihm nur eine allerletzte Chance bleibt. Er schickt seine schönen Töchter und Nymphen, damit sie den Buddha verführen sollen. Doch auch das versagt. Gautama versenkt sich in tiefe Konzentration, durchläuft die 4 meditativen Tiefenstufen und erlangt das vollkommene Erwachen. Er ist nun der Buddha Shakyamuni. Diese Legenden nun um Buddha Shakyamuni verdeutlichen die Besonderheiten der buddhistischen Religion. Wie deutlich geworden ist, handelt es sich bei der legendären Geschichte Buddhas nicht um die Geschichte eines gewöhnlichen Menschen. Sie ist ein Akt in einem kosmischen Heilsdrama, in dem erwachte Wesen zur Rettung der Welt aktiv sind, um letztlich alle Lebewesen aus dem Kreislauf von Geburt und Tod zu retten. Die Legenden betonen seine Auserwähltheit. Und das ist vor allen Dingen dazu da, um die religiöse Überlegenheit und die Überlegenheit seiner als religiös wirksam geltenden Kräfte zu untermauern. Die Geschichten dienen weiter dazu, die religiöse Kompetenz Buddhas und seiner Nachfolger zu belegen. Dies geschieht vor allen Dingen mit Hilfe der Schilderung seiner übermenschlichen Fähigkeiten, Levitation, die Fähigkeit, über Wasser und durch Wände zu gehen, den eigenen Körper zu vervielfachen und dergleichen mehr. Nicht nur seine geistigen Kräfte machen ihn zum Höchsten in dieser Welt, sondern auch seine körperlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Die Erleuchtung besitzt somit nicht nur eine geistige Dimension, sondern verkörpert sich auch in der physischen Gestalt. Der Körper des Buddha ist mit den 32 Merkmalen eines Übermannes ausgestattet. Einige dieser 32 Merkmale gehören auch zu den Standardelementen auf Buddha-Bildern, leicht identifizierbar ist die Erhebung auf seinem Scheitel. Hier wiederum ein Beispiel aus Gandhara. Die legendären Erzählungen sollen, wie es in den Quellen heißt, Staunen hervorrufen, zugleich sollen sie unterhalten, die Schilderung der übermenschlichen Fähigkeiten und ihre Verbildlichung in Statuen und Bildern untermauert die Zuschreibung an die religiös wirksamen Fähigkeiten. Und sie dienen auch der Erklärung der Orte, die im Zuge der allgegenwärtigen Praxis der Wallfahrt in den buddhistischen Ländern besucht werden, also Buddhas Geburtsort, dem Ort des Erwachens, der ersten Predigt und seines Todes. Sie machen plausibel, warum diese Orte besucht werden müssen. Buddhas Präsenz an diesen Orten hat sie gewissermaßen mit religiös wirksamer Kraft aufgeladen. Und die Geschichten erklären auch den Stupa, also ein religiöses Gebäude, allgegenwärtig in asiatischen Ländern, in dem die Reliquien bzw. Teile der Reliquien des Buddhas aufbewahrt werden. Legenden und Bilder um Buddha Shakyamuni sind schließlich auch aufgrund der Attraktivität Buddha Shakyamunis populär gewesen. Das im modernen Buddhismus weit verbreitete Bild imaginiert den Buddha als androgynes, desexualisiertes Wesen. Es hat geistig über alle Formen sinnlicher Leidenschaft erhaben. Dieser vergeistigte Buddha ist jedoch nur ein Teil des Gesamtbildes. In Kunst und Narration ist ein weiterer Aspekt des Buddha-Körpers mindestens ebenso präsent. Der Heilstifter ist ein Männlichkeitsideal und eine Verkörperung unendlicher Kraft. Buddha wird präsentiert als ein Mann, der das Ideal der indischen Kriegerklasse personifiziert hat, der Frauen veranlasst hat, in Ohnmacht zu fallen, wenn sie ihn gesehen haben, aufgrund seiner physischen Schönheit und der die Menschen konvertiert durch die Wirkung seiner außergewöhnlichen Erscheinung. Halten wir fest, zum einen waren die legendären Erzählungen und seine bildlichen Darstellungen in vielen asiatischen Ländern präsent und haben die Leute dazu gebracht, zum Buddhismus zu konvertieren oder auch buddhistische Angebote wahrzunehmen. Zum anderen machen die Erzählungen und Darstellungen die religiösen Hauptzüge des Buddhismus deutlich. Dem Buddha und seinen Nachfolger werden religiös wirksame Kräfte zugeschrieben. Dass die Figur Buddhas und seiner priesterlichen Nachfolger sich auch heute noch großer Beliebtheit in den asiatischen Herkunftsländern des Buddhismus erfreuen, sollen einige Schnappschüsse aus dem gegenwärtigen Japan illustrieren. Hier sehen wir Amulette und Talismane, die als Träger religiös wirksamer Kräfte des Buddha gelten und die an Tempeln und Schreinen überall erhältlich sind. Das lässt sich historisch über viele Jahrhunderte zurückverfolgen. Hier sehen wir Buddha-Kekse oder besser Buddha-Reiskuchen, die an vielen buddhistischen Tempeln in Japan verkauft werden. Beide Bilder kommen aus der von den Straßen, die zu dem großen Buddha in Kamakura führen. Hier sehen wir Statuen vom Bodhisattva Jizō, der als Beschützer der Kinder gilt. Und hier sehen wir noch ein Jizō und das wollte ich Ihnen zeigen. Hier sehen wir Trommeln, die bei der Sutrenrezitation im Tempel den Takt angeben. Reaktive Trommeln, ich weiß nicht, ob einer von Ihnen das erkennt. Also das hier sind die Trommeln, das sind die Kissen, auf denen sie liegen. Sie sind der japanischen Comicfigur Ultraman nacherfunden, die ebenfalls über übernatürliche Kräfte verfügt. Die Ikonografie der buddhistischen Statuen und Materialitäten in der japanischen Gegenwart hat sich im Vergleich mit den Beispielen aus Süd- und Zentralasien geändert. Dennoch bleiben die grundlegenden Motive erhalten. Die Statuen und Materialitäten präsentieren sich in einer ansprechenden und attraktiven Art und Weise. Sie vermitteln die grundlegende Botschaft des Buddhismus, dass die Akteure diesseitiges und jenseitiges Heil mit der religiös wirksamen Kraft der Buddhas und seiner Nachfolger erlangen können. Und sie stellen die Praxis der Versenkung als Inbegriff von Buddha Shakyamuni in den Mittelpunkt der Imagination über ihn. Kommen wir nun zu den Kennzeichen des modernen Buddhismus in einer globalisierten Welt und schauen wir uns diesen modernen Buddhismus an, so stellen wir fest, dass die Praxis der Versenkung, auch Meditation genannt, allein in den Mittelpunkt gerückt ist. Dies ist das erste Bild, was man kriegt von Google, wenn man Meditation eingibt. die Praxis der Versenkung ist in den Mittelpunkt gerückt, während die Vorstellungen über die religiös wirksamen Kräfte der Buddhas und Bodhisattvas so gut wie keine Rolle mehr spielen. Dieser Wandel in der Wahrnehmung des Buddhismus ist in den letzten Dekaden von der Forschung ausführlich thematisiert worden. Wichtige Stichworte sind die Psychologisierung des Buddhismus, die Demythologisierung sowie die selektive Wahrnehmung buddhistischer Vorstellungen und Praktiken mit einem Fokus auf das, was kompatibel ist mit einem modernen, rationalen Weltbild. Und ich sprach gerade vorhin mit Stephen Batchelor darüber, wie das alles passiert ist, und wir waren uns einig, dass eine sehr gute Einführung in die Geschichte dieses Wandels das Buch von meinem Kollegen David McMahon gibt, was ich vor kurzem zeigen möchte, The Making of Buddhist Modernism. Statt nun auf die Faktoren des Wandels der Wahrnehmung und Praxis des Buddhismus einzugehen, möchte ich lieber die wichtigsten Resultate dieses Wandels skizzieren. In den letzten 150 Jahren haben sich eine schier unüberblickbare Zahl von Zentren, Netzwerken, Organisationen und Gruppierungen gebildet, mit denen sich nicht-asiatische Buddhisten weltweit zusammenfinden. Häufig steht dabei die Praxis der Meditation im Mittelpunkt. Hier ein Beispiel, die größte Zen-buddhistische Vereinigung, wenn nicht die größte buddhistische Vereinigung in Deutschland, ist die Zen-Vereinigung e.V. Ein weiteres Beispiel wäre die Buddha-Stiftung hier in Heidelberg, die diese Veranstaltung heute organisiert. Buddhistische Vorstellungen, Praktiken und Materialitäten haben ein ausgesprochen positives Image, wie zahlreiche Studien belegen. Und dies gilt auch für seine typischen Trademarks wie Karma, Nirvana, Achtsamkeit und nicht zuletzt Zen. Die Medien stehen diesen buddhistischen Semantiken überaus wohlwollend gegenüber, was sich sowohl an der Zahl wie auch der Art und Weise der Berichterstattung zeigt. Die Lehren des Buddhismus werden angesehen als ein Gegengewicht und eine Alternative zum Materialismus und der neokapitalistischen Ausrichtung der gegenwärtigen Gesellschaft sowie als Antrieb für Kritik und Opposition, häufig zusammengefasst unter dem Begriff engagierter Buddhismus. Das Feld buddhistischer Semantiken hat Einzugverhalten in weite Teile der Populärkultur, in Hollywood-Filme, Musik, Romane, Unterhaltung und erfolgreiche Serien. Hier zum einen ein Bild von der Buddha Bar Paris, das Unternehmen Buddha Bar hat mittlerweile über 140 Ableger weltweit, und das hier ist gewissermaßen der Ursprung. Und ein weiteres Bild als Beleg für die Popularität in der Populärkultur aus der Staffel 3, Folge 7 von House of Cards. Es hat gekriselt in der Underwoods und gerade zu der Zeit haben dann tibetische Mönche ein Mandala im Weißen Haus gelegt. Buddhistische Vorstellungen und Design spielen auch eine stetig wachsende Rolle in den Bereichen Marketing und Branding. So ist das Bild des in Meditation verharrenden Buddhas das meistverwendete religiöse Bild im globalen Marketing. Hier zwei etwas andere Beispiele. Die tibetischen Mönche machen Werbung für ein Auto und eine in China gezeigte Werbung für Schokoriegel. Buddhistischen Lehren wird, wie eingangs bereits skizziert, ein großes Potenzial für die Heilung von den Leiden der Moderne attestiert, was sich unter anderem in der überwältigenden Zahl der Publikationen, vor allen Dingen zu den Themen Therapie, Spiritualität und Heilung, alternative Sterbebegleitung und nicht zuletzt Achtsamkeit widerspiegelt. Und beim Feld der Achtsamkeit möchte ich kurz verweilen. Aufgrund transkultureller Übersetzungsprozesse werden buddhistisch orientierte Narrationen, Praktiken und Materialitäten gegenwärtig als psychologisch wirksame Techniken rezipiert. Körper- und Meditationspraktiken werden zur positiven Beeinflussung der Psyche bei Problem oder Stress angeboten. Als besonders erfolgreich hat sich dabei der Topos der Achtsamkeit erwiesen. Da diese Angebote häufig in therapeutischen Settings angeboten werden, zum Beispiel, wurde eben schon davon gesprochen, im Rahmen der MBSR, wird Achtsamkeit häufig auch als eine Form des säkularen Buddhismus bezeichnet. Achtsamkeit ist darüber hinaus ein gigantisches Geschäft geworden. Obwohl Medien übertreiben, findet sich doch nicht selten die Schätzung, die davon ausgeht, dass weltweit mehr als eine Milliarde Dollar mit Achtsamkeit umgesetzt werden. Diese Zahl rechnet die Profite aus den digitalen Angeboten, allen voran den Achtsamkeits-Apps, noch nicht noch nicht mal ein, das wäre hier die Achtsamkeits-App Headspace, die erfolgreichste vor Modify zurzeit. Achtsamkeit ist eigentlich leicht erklärt. Es geht darum, die Gedanken wandern zu lassen und das, was kommt, zu akzeptieren. Dabei helfen Atmung und die Konzentration auf den Körper mit dem Ziel, präsent zu sein. Bemerkenswerterweise werden darüber dicke Bücher geschrieben und verkauft. Amazon gibt zum Stichwort Mindfulness mehr als 27.000 Ergebnisse an. Obwohl immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es bislang keine empirisch unabhängig gesicherten Ergebnisse über den Nutzen von Achtsamkeitspraktiken gibt, steigt die Popularität dieser Praktiken kontinuierlich an. Vergleichen wir nun die Popularität des Buddhismus in seinen asiatischen Herkunftsländern mit den Zuschreibungen an den modernen Buddhismus, zu fallen zwei Dinge ins Auge. Zum einen sind sowohl der asiatische Buddhismus als auch der moderne Buddhismus attraktiv für eine große Zahl von Menschen. In beiden Fällen vermitteln sich die Botschaften über anschlussfähige Narrationen und Darstellungen, in deren Mittelpunkt die Figur des Buddha steht, hier nochmals der bereits angesprochene Buddha Amida aus Kamakura in Japan. Insofern sehe ich keinen, da beide Cluster, da beide Felder enorm populär sind, sehe ich keinen Grund, entscheiden zu können, ob es sich bei dem einen oder anderen um Religion oder um Populärkultur handelt. Zum anderen konnten wir feststellen, dass die Hoffnung und Erwartung von Menschen, Wohltaten durch die als religiös wirksam gedachten Kräfte des Buddhas zu erlangen, in den modernen Formen des Buddhismus keine Rolle mehr spielen. Dreh- und Angelpunkt moderner Zuschreibungen ist der einzelne Mensch. Statt auf die unterstützende Kraft der Bodhisattvas und Buddhas, die unterstützende Kraft von Sutrenlesungen, Wahlfahrten oder Talismane vertrauen zu können, propagieren die gegenwärtigen Formen des Buddhismus, allen voran Meditation und Achtsamkeit, dass der einzelne Mensch selbst Verantwortung übernimmt und tätig wird. Mit Berufung auf das im Buddhismus allgegenwärtige Bild des in sich versunkenen Buddhas lehren diese modernen Versionen des Buddhismus, dass es möglich sein soll, in einem tieferen spirituellen Selbst in Berührung zu kommen und so Heilung von Stress, existenziellen Unsicherheiten, Krisenkrankheit oder Angst zu erfahren. Zum einen stellen Kritiker fest, dass die Versprechen der Optimierung durch diese Techniken in beunruhigender Weise gerade die sind, die moderne Unternehmen ebenso von ihren Mitarbeitern fordern. Sie sollen gleichzeitig flexibel und konzentriert, individuell und teamfähig und anpassungsfähig und gleichzeitig kreativ sein. Zum anderen weisen Kritiker auch darauf hin, dass im Kontext von Meditations- und Achtsamkeitspraxis die Gründe für Stress, für existenzielle Unsicherheit, toxische Arbeitsbedingungen nicht auf die Strukturen des neoliberalen Arbeitsmarktes oder der kontinuierlich fortbestehenden Geschlechterunterschiede zurückgeführt werden, beziehungsweise der Behandlung aufgrund von Geschlechterunterschieden zurückgeführt werden, sondern dem Einzelnen suggeriert wird, dass es sich bei diesem ganzen Problem allein um Folgen des eigenen schwachen oder unkonzentrierten Selbst handelt. Gegenwärtig populäre Interpretationen des Buddhismus, allen voran der Achtsamkeit, sind durch das Bild des in sich versunkenen, zur Wahrheit kommenden Buddha inspiriert, sich auf ihr Selbst zu konzentrieren, was sicher, heilsam und wichtig ist angesichts der gewalttätigen Ansprüche des gegenwärtigen Arbeitsmarktes, gesellschaftlicher Widersprüche und den Sog der digitalen Welt, den wir wahrscheinlich alle, fast alle so gut kennen. Demgegenüber vermitteln Lehren über Achtsamkeit und Meditation, was alles im Fluss ist. Die Praktizierenden werden dabei allerdings auf ihren Körper zurückgeworfen. Auch das eine gewaltige Anstrengung und Anforderung. Und es fragt sich sowohl aus buddhistischer als auch aus aufklärerischer Sicht, wie das funktionieren kann. Probleme allein mit der Konzentration auf den Körper lösen zu können. So wichtig wiederum angesichts der Belastung des modernen Lebens das Gespür für den eigenen Körper wichtig ist, fragt es sich, ob der Körper als Spender von Wahrheit und Weisheit allein reichen kann. Fassen wir zusammen. Traditionelle Buddhismen lehren, dass ein Weg aus dem Leiden möglich ist. Durch Glauben an die buddhistische Wahrheit, den Buddha, die Meister und die religiös wirksamen Kräfte des Buddhismus. Moderne Buddhismen lehren, dass ein Weg aus dem Leiden möglich ist, durch den Glauben an die Kraft der einzelnen Menschen, ihr selbst zu verändern. Insofern Glauben in beiden Fällen eine Rolle spielt, könnte man, und auch Frau, beide Formen des Buddhismus, sowohl seine traditionellen Formen als auch seine modernen Interpretationen, als eine Religion bezeichnen. Und dieser These möchte ich meine Ausführungen schließen und ich bin gespannt auf die Diskussion.
Dankeschön.